Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Dreamcatcher. Ich bin Gina.
Und ich bin Tane.
Und wir wollen euch heute mit auf eine kleine Reise nehmen. Und zwar kennen es vielleicht die einen oder die anderen auch möglicherweise nicht. Man liegt abends im Bett und langsam driftet man so in eine andere Welt abseits unserer Realität ab. Oder eben auch nicht. Unser Gehirn vertauscht dabei Personen, nimmt uns mit auf eine abenteuerliche Reise oder lässt uns unsere schlimmsten Erlebnisse nochmal erleben. Wir wachen den nächsten Tag auf und ein Teil von uns erinnert sich und ein anderer Teil nicht. Tja, Träumen, das ist was Magisches für viele. Für andere ist es vielleicht auch eine Wissenschaft für die Zukunft, in der wir Träume nutzen können, um unsere Persönlichkeit weiterzuentwickeln oder auch Krankheiten präventiv zu behandeln. Diese und viele andere Fragen wollen wir heute mit euch zusammen in unserem Podcast besprechen. Und wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß dabei. So, sag mal, Tane, was ist deine persönliche Verbindung mit dem Träumen?
Ich muss sagen, ich persönlich vertrete auf jeden Fall die Meinung, dass wir Träume noch weiter erforschen sollten, weil ich es einfach super spannend finde. Weißt du, ich liebe es auch, nachts zu träumen und dann wacht man am nächsten Tag auf und man hat manchmal echt so ein überwältigendes Gefühl, wenn man das Gefühl hat, man erinnert sich kaum und trotzdem nimmt man all die Emotionen wieder mit in den Tag. Aber ich habe trotzdem auch das Gefühl, dass es so unerforscht ist. Und natürlich kann man sagen, ja, manche Dinge sollten einfach unerforscht bleiben, wir sollten ihnen die Magie behalten. Aber ich glaube, gerade in dem Aspekt von Schlafen und Träumen sind da noch so viele Möglichkeiten drin, um wirklich einfach einigen Leuten auch zu helfen. Weil ich dann andererseits auch wieder die Tage habe, wo ich überhaupt nicht träume, weil ich einfach nur in meinem Bett liege und nicht schlafen kann. Und mir dann wieder denke, wie kann ich jetzt doch schlafen? Was kann ich tun? Da muss doch irgendwas sein. Und ich denke das nur manchmal. Ich habe noch nicht mal eine Schlafstörung oder so, wie viele andere Menschen, die dann wirklich davon profitieren könnten, wenn man Träume und Schlafen weiter erforscht.
Ja. Verstehe ich auf jeden Fall. Also ich persönlich muss sagen, ich träume viel und ich träume auch sehr lebendig. Das macht mir manchmal Angst, weil man dann also aufwacht am nächsten Tag und so denkt, war das jetzt gerade Realität, weil das sich so echt angefühlt hat. Und gerade da habe ich mich also häufig schon gefragt, wie funktioniert das? Wie kann es sein, dass wenn ich schlafe, in völliger Muskelentspannung, mein Gehirn irgendwie auf Hochleistung anscheinend arbeitet und man teilweise ja das Gefühl hat, wacher zu sein, als wenn man wirklich wach ist tagsüber. Und ich merke aber auch, dass ich auf eine psychologische Art und Weise das Träumen brauche, um bestimmte Erlebnisse zu verarbeiten. Und ich habe dir ja schon erzählt, dass ich ja ein kleiner Philosophie-Nerd bin und dadurch betrachte ich halt ganz oft nicht unbedingt immer die wissenschaftliche Art und Weise von Dingen, wobei die Philosophie ja für einige auch eine Art Wissenschaft ist, das sei mal dahingestellt. Aber gerade wenn wir in Richtung Sigmund Freud gehen beispielsweise, der ja aufgrund seiner Forschungen dann auch Therapiemöglichkeiten entwickelt hat, glaube ich, dass wir beide mit unseren Thesen bzw. mit unseren Ansichten irgendwann Hand in Hand gehen werden. Und man weiß, dass man irgendwie beide Aspekte braucht, gerade weil das Gehirn an sich ja etwas ist, was noch kaum erforscht ist.
Ja, aber glaubst du, dass es dir helfen würde, tatsächlich mehr Informationen zu haben, um weniger ängstlich dem gegenüberzustehen, wenn man mal einen Albtraum hat oder wenn man sich fragt, was habe ich denn jetzt schon wieder Verrücktes geträumt?
Ich glaube ja. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es total auf den Menschen ankommt. Wenn du jemand bist, der Dinge sowieso zerdenkt, und dazu neige ich leider Gottes etwas, dann kann auch zu viel Information über bestimmte Themen einfach dafür sorgen, dass du es nicht mehr richtig verarbeiten kannst. Und dann ist es vielleicht gut, den Traum rudimentär zu lassen und zu sagen, okay, du arbeitest mit dem, was du halt geträumt hast, gerade wenn du episodisch träumst, also Träume immer wiederkehrend sind. ist es, glaube ich, manchmal gut, die Dinge so zu lassen, wie sie sind. Aber ich kann den Aspekt total verstehen, den du meinst, dass gerade präventiv viele psychische Krankheiten damit vielleicht präventiv vorgebeugt werden könnten oder man sogar heilen könnte. Das, glaube ich, ist in Zukunft möglich. Und dafür brauchen wir die Forschung. Das ist einfach so.
Ich würde sagen, weißt du was, wir gehen vielleicht einfach mal einen Schritt zurück und überlegen überhaupt erstmal, was wissen wir dann überhaupt schon über Schlafen? Und was haben wir überhaupt schon herausgefunden, sozusagen?
Ja, sehr cool. Finde ich eine sehr, sehr coole Idee.
Weil, ja, es ist natürlich so, dass wir vor allem dadurch viele Menschen zu beobachten oder zu studieren, während sie schlafen, dass man sehr viele Informationen gefunden hat, weil wir ja auch gerade in den letzten Jahrhunderten viel mehr Technik dazu bekommen haben, so wie eben das EEG oder ähnliche Dinge, mit denen es möglich geworden ist, wirklich auch Gehirnströmungen festzuhalten, durch die man irgendwie ein bisschen besser verstehen kann, was überhaupt passiert, wenn man schläft. Und dabei haben Wissenschaftler tatsächlich herausgefunden, dass wir im Großen und Ganzen zwei verschiedene Schlafzustände haben, bei der man das eine die REM-Phase nennt und das andere die Non-REM-Phase, was natürlich Abkürzungen sind für Rapid Eye Movement und Non-Rapid Eye Movement. Und beide diese Schlafzustände geben wir in einer Nacht abwechselnd durch. Das heißt, wir haben sie nicht nur einmal, sondern sie sind wirklich wiederkehrend. Was ich sehr spannend finde. Und gerade dadurch trennen wir halt noch die Non-Rapid-Eye-Movement-Phase auch noch in verschiedene Unterteile, die man dann N1, N2 und N3 nennt. Wobei man wirklich so beobachten kann, wie sie ineinander übergehen. Weil N1 dann wirklich diese Phase ist, wenn wir einschlafen, wie man ja auch, ja, jeder sich, glaube ich, damit verbunden fühlen kann, dass man wirklich manchmal so merkt, ich bin irgendwie noch wach, ich höre Dinge noch, meine Sinne sind noch da, aber irgendwie schlafe ich auch. Das ist dann diese N1-Phase. Danach kommt N2 und dann N3, was dann schon richtigen Tiefschlaf geht. Und dann eben ganz besonders die REM-Phase, die Rapid Eye Movement-Phase. Und die ist gerade so besonders, weil sie ganz besondere Eigenschaften hat, was Wissenschaftler herausgefunden haben. Nämlich steht Rapid Eye Movement gerade dafür, dass unsere Augen sich unter unseren geschlossenen Lidern einfach unglaublich stark bewegen, unglaublich heftig. Was sehr überraschend ist, gerade wenn man auch noch weiß, dass der ganze Körper, abgesehen von den Augen, überhaupt gar keinen Muskeltonus mehr hat. Man verliert sich einfach komplett und das wird manchmal wirklich Paralyse genannt, weil man komplett erstarrt ist, man kann sich gar nicht mehr bewegen. Während das Herz viel, viel schneller anfängt zu schlagen und trotzdem der Sextrieb von uns aktiviert ist.
Da würde Sigmund Freud sich jetzt freuen, das zu hören.
Das ist einfach so interessant, weil man das Gefühl hat, wenn man das hört, das sind so gegenteilige Informationen. Und doch ist das genau, was passiert.
Das ist übrigens ganz interessant, da möchte ich mal kurz was einwerfen. Ich habe tatsächlich gelesen, die haben 1944 Versuche an Menschen gemacht, auch zum Thema Schlafen. Und dabei haben Neurologen festgestellt, jetzt nochmal zum Sextrieb, dass schlafende Männer, vor allem Männer, periodisch wiederkehrend ungefähr 3 bis 4 Mal pro Nacht Erektion haben und diese komplett übereinstimmen mit den Traumstadien, in denen sie sich gerade befinden. Ich finde das sehr interessant, weil da merkt man ja, der Körper reagiert einfach unfassbar doll auf das, was da oben in deinem Kopf passiert. Mega interessant.
Was dabei auch interessant ist, jetzt sagst du, der Körper reagiert halt mega doll, aber auf einer anderen Ebene reagiert er halt überhaupt nicht, weil er gerade halt paralysiert ist. Und da hat man sich halt auch gefragt, wie kann das überhaupt sein und warum passiert das? Und da haben sehr viele Forscher halt die Idee oder teilen die Meinung, dass es daran liegt, dass man natürlich träumt und dass der Körper einen dafür schützt, das, was man träumt, auszuleben. Also beispielsweise, ich träume jetzt natürlich, dass ich rundumher laufe und ins Wasser springe, weil ich baden will. Und das darf natürlich nicht passieren, dass ich das wirklich tue. Und dadurch paralysiert sich der Körper sozusagen. Ein großes Problem damit ist aber, deshalb ist diese These auch nicht wirklich bewiesen, dass wir ja, was wir noch nicht gesagt haben, Träumen grundsätzlich möglich ist in der REM-Phase, aber auch in der Non-REM-Phase. Und diese Schlafparalyse in der Non-REM-Phase gar nicht auftritt. Das heißt, wahrscheinlich ist es dann vielleicht doch nicht so, dass der Körper sich tatsächlich selber schützt, denn anders müsste diese Paralyse auch in der Non-REM-Phase auftreten und das tut sie nicht.
Ja, interessant eigentlich, ne, dass dieses Thema Träumen so viele Widersprüche aufwirft. Also ich finde ja wirklich, das ist ja eigentlich der größte Widerspruch, das wird ja auch Phase des paradoxen Schlaf genannt, dass man halt dieses wache Gehirn hat, was hochaktiv ist, zumindest bestimmte Hirnareale, das muss man dazu sagen, vor allem die für Denkleistung und Orientierung sind besonders aktiv, aber wir da also gleichzeitig einen super schlaffen Körper haben, mit dem man wahrscheinlich Akrobatik machen könnte, ohne dass wir es wirklich merken im Schlaf. Das ist wirklich interessant. Was ich ganz cool fand, ist auch, dass bei diesen ganzen Versuchsreihen mit Testpersonen, die schlafen, um diese REM besser zu erforschen, auch ja festgestellt worden ist, dass sozusagen, wenn Testpersonen schlafen und diese Augenbewegungen haben, dass wahrscheinlich, so die These, die Augenbewegungen sind, weil du siehst, also weil aufgrund dessen, was du im Schlaf sozusagen siehst, also während du träumst. Das heißt, das müsste sozusagen den Traumbildern dementsprechend entsprechen. Jetzt habe ich mich wiederholt, aber das ist nicht schlimm. Aber ich weiß nicht, glaubst du denn, dass man aufgrund unserer Augenbewegungen vielleicht auch daraus schlussfolgern könnte, was derjenige gerade träumen könnte?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Weil ich das Gefühl habe, also jetzt selbst dann angenommen, ich habe meine Augen offen und ich sehe etwas und ich bewege die nach links und rechts, weil die Person, die ich verfolge, die läuft halt ein bisschen umher, dann weiß jemand ja trotzdem noch nicht davon, in meine Augen zu gucken, was ich sehe.
Ja, aber deswegen ist die These vielleicht auch so schwierig, weil er sagt, dass man daraus rein theoretisch das schlussfolgern könnte, dass derjenige jetzt gerade Bilder sieht und wir sagen könnten, was für Bilder er gerade vor Augen hat. Ja. Aber vielleicht ist das auch gut, dass wir das nicht können. Ich glaube, man muss nicht unbedingt immer durch die Augen anderer Menschen sehen.
Nee. Aber im Endeffekt, man muss ja auch wirklich nochmal festhalten, dass die ganze Wissenschaft rund um das Träumen ja einfach noch wirklich sehr unsicher ist und noch...
Steckt in den Kinderschuhen, auf jeden Fall.
Richtig. Und dann, ja, ist es natürlich so, wir können jetzt natürlich irgendwie Fakten erzählen und vielleicht ist es in einem Jahr oder in fünf schon wieder ganz anders.
Ja, aber eine Sache, die auf jeden Fall feststeht, denn die ist wissenschaftlich erwiesen, ist, dass der Traum ein wichtiger Mechanismus unseres Körpers ist. Weil wir erholen uns durch das Träumen auch und wir verarbeiten auch durch das Träumen auf jeden Fall die Dinge, die uns den Tag über oder auch vor ein paar Jahren tatsächlich passiert sind. Das ist nämlich auch ganz interessant. Viele sagen ja immer, du träumst, weil du die Sachen, die dir passiert sind, an dem Tag verarbeiten musst. Es kann aber auch passieren, dass du Sachen von vor 10 Jahren nochmal verarbeiten musst, denn woher rührt das Träumen? Aus unserem Unterbewusstsein. Das Ups, wie mein Papa es immer so gerne nennt. Daraus, also wir verdrängen ja auch viel. Ne? Ich glaube, das können wir festhalten. Menschen sind nicht immer gut darin, sich mit Dingen, die auch unangenehm sind, vor allem auseinanderzusetzen. Und das vor allem sofort. Das ist auch eine Art Schutzmechanismus. Aber das Unterbewusstsein vergisst ja nicht so schnell. Das ist wie so eine zweite geheime Festplatte unseres Gehirns, das dann diese ganzen Sachen festhält. Und ich glaube fest daran, dass diese Dinge hochkommen, wenn unser Geist bzw. der Körper sich dazu bereit fühlt, sich jetzt mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und manchmal kann das halt nicht im Wachzustand, also im richtigen Wachzustand passieren, weil das dann vielleicht doch zu viel für uns ist. Aber durch das Träumen können wir diese Dinge, glaube ich, sehr, sehr gut verarbeiten. Ich glaube wirklich, ich weiß gar nicht, wie du das siehst oder ob du das von dir kennst, aber ich glaube wirklich, dass ich in den letzten Jahren Dinge nur übers Träumen verarbeitet habe. Wofür ich sehr dankbar bin, weil ich glaube, so hätte ich mich damit nicht auseinandergesetzt. Aber ich glaube ja, mein Träumen hat mir da geholfen. Wie so ein kleiner Psychologe, so ein innerer.
Ja. Ja. Ich finde es auch gerade interessant, dass man ja gerade an diese These, so wie du sagst, das ist halt schon bewiesen. Aber man versucht ja natürlich immer so, sich dann an Dingen lang zu hangeln, wenn man denkt, okay, hier haben wir jetzt schon mal was Handfestes, wie können wir daran weiterarbeiten?
Ja, mega.
Und dann hat man gerade dieselbe These ein bisschen gebraucht, um halt auch Albträume weiter zu erforschen.
Ja.
Die auch unglaublich viele Menschen haben. Und da hat man sich halt auch die Frage gestellt, okay, ist es nicht aber auch so, was passiert dann in Albträumen? Verarbeiten wir da dann überhaupt auch noch oder nicht? Und warum haben wir überhaupt Albträume? Und da hat man halt auch herausgefunden, wie du sagst, dass man halt normalerweise einfach so Erlebnisse, die man hat, in einen anderen Kontext bringt in Träumen. Und das macht es dem Gehirn, jetzt ganz groß gesagt, halt einfach zugänglicher, um sie wirklich zu verarbeiten. Ja. Und mit Arbeiten ist da halt gemeint, sie wirklich in das Langzeitgedächtnis zu transformieren, sozusagen. Und das ist halt gerade das Problem an Albträumen, dass das nicht wirklich passiert, weil man sie nicht außer Kontext setzen kann, sondern die Gefühle gerade mit einer ganz bestimmten Situation verbunden bleiben. Und wir alle, die halt schon mal einen Albtraum hatten, das heißt nicht, dass man immer wieder wirklich das Gleiche hat und dass man wirklich natürlich die echte Situation aus dem echten Leben im Albtraum widerspiegelt, sondern das kann trotzdem natürlich andere Formen und andere Farben annehmen. Aber doch passt dieser Prozess vom sich losmachen davon, der passiert nicht. Und dadurch denken jedenfalls, das ist wie gesagt jetzt einfach nur eine Hypothese, die aufgestellt wurde, die Forscher, dass es immer in diesem Zyklus von dem Jetzt-Gedächtnis bleibt. Und dadurch wiederholen sich diese Träume auch, weil man sie nie aufnimmt in das Langzeitgedächtnis. Und das finde ich auch so, ja, das ist halt hilfreich irgendwie, weißt du, wenn man so eine Information gefunden hat, dass man dann daran auch weiter orientieren kann und sich sagen kann, ja, sag mal, aber können wir das noch für andere Dinge gebrauchen?
Ja, aber es ist ja gerade, also wenn man es jetzt mal auf den Punkt Persönlichkeitsentwicklung bringt, gerade diese schlechten Erlebnisse, die wir vielleicht mehr oder weniger verarbeiten, formen uns ja als Menschen, die wir sind. Und das ist ja, also ich finde, da gerade merkt man, Träumen ist halt aufgrund von subjektiven, also Erlebnissen, Emotionen. Also wir, das ist ja, was ich schon mal erwähnt hatte in unserem Vorgespräch, das Träumen, wie wir es machen, hat ja immer einen soziokulturellen Hintergrund. Das heißt, wir träumen immer über die Dinge, die in unserem jeweiligen Kulturkreis relevant sind. Was sagst du eigentlich zu dieser These? Würdest du dem denn komplett zustimmen, dass wir wirklich immer nur uns mit den Dingen auseinandersetzen, die in unserem Kulturkreis wichtig sind? Weil ich dieser These nur teilweise zustimmen kann. Es ist ja schwierig zu sagen, ja, also ich meine, es gibt in Kulturkreisen Themen, die sehr relevant sind. Aber würde das dann für uns westliche Menschen heißen, dass wir nur über Kapitalismus und den Leistungsdruck der Gesellschaft träumen und, ich weiß nicht, Stämme in Australien möglicherweise, nehmen wir jetzt mal die Aborigines, nur über das Dasein in einem Stamm träumen?
Ja und nein. Ich würde es halt nicht so verändern, dass man wirklich sagt, sie träumen nur darüber. Aber ich glaube schon, dass da eine gewisse Wahrheit dran ist, weil man ja auch gerade schon festgestellt hat, wenn wir jetzt mal in unserem europäischen Kontext bleiben oder auch ja westlich, wenn wir Amerika und so noch dazu zählen wollen, Nordamerika, dass man auch nicht nur der sozialen Umgebung nachträumt, sondern auch wirklich dem Alter nach. Dass sich unsere Träume verändern, je nachdem, wie alt wir sind. Und dass eine ältere Person zum Beispiel viel öfter über den Tod träumt, weil so makaber das klingt. Und man da auch herausgefunden hat, dass das wahrscheinlich die Person wirklich dann auch darauf vorbereitet, um weniger ängstlich zu sein. Im Gegenteil dazu hat man auch herausgefunden, dass Babys auch unterschiedlich träumen. Und das ist gerade der Clou sozusagen, weil man wirklich herausgefunden hat, dass man Babys oder Kleinkinder, die im Schlaflabor waren, anders geträumt haben als Kleinkinder, die zu Hause waren. Weil sie, wenn sie zu Hause waren, bei ihren Eltern und bei ihren Geschwistern im Zweifelsfall, haben sie viel mehr darüber geträumt, über ihre sozialen Kontakte und über die Menschen, die sie lieben. Wobei es im Schlaflabor nicht so war. Sondern da waren die Träume viel abstrakter oder viel allgemeiner. Und das zeigt ja eigentlich schon ganz deutlich, dass es auf jeden Fall auch etwas mit der Umgebung zu tun hat, in der man sich befindet. Und das ist natürlich der kleine Kontext. Da geht es nur um die Umgebung von zu Hause oder nicht zu Hause. Aber wenn man das da schon sieht, dann glaube ich auf jeden Fall auch, dass die große Umgebung dessen, in welcher sozialen Schicht man sich befindet oder auch in welchem Teil der Welt man sich befindet und in welchem Kontext, auf jeden Fall irgendwo eine Rolle spielt. Wobei ich nicht sagen will, so wie du es sagst, dass man dann nur über Kapitalismus träumt oder so. Das ist ja schon auch eine Frage der Kultur, was einem so wichtig scheint, dass man es irgendwie noch verarbeiten muss.
Es war auch ein sehr überspitztes Beispiel, aber ich glaube, das hat ganz gut dargestellt, wo auch vielleicht ein bisschen die Schwierigkeit dieser These einfach liegt. Ich weiß nicht, also ich glaube, was man da halt auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es keine einheitliche Traumdeutung gibt. Thema Traumdeutung ist ja eher ein philosophisches Thema, wobei das auch schon wissenschaftliche Züge hat. Und man sagt da halt eher, dass man von einer nicht globalen Traumdeutung sprechen kann. Also dass beispielsweise, wenn du als Europäerin bestimmte Symboliken in deinen Träumen hast, die in einer anderen Kultur, sagen wir jetzt mal, gehen wir mal wieder nach Australien zu den Aborigines, ich finde die eigentlich ganz gut als Beispiel, dass diese Symbole da etwas anderes bedeuten können. Ne? Also ich weiß nicht, während der Vogel bei dir zum Beispiel noch ein Bezug zur Natur wirklich ist, oder beispielsweise, gehen wir mal genauer, die Krähe, vielleicht für dich auch ein Zeichen von Angst ist hier in Europa, ist die Krähe bei den Aborigines beispielsweise ein Zeichen für den Tod. Also wirklich dafür, dass die Seelen ihrer Verwandten auf diese Krähe sozusagen übergehen und in Form dieser Krähe weiterhin über den Stamm wachen. Und da, finde ich, merkt man es dann nochmal ein bisschen besser. Also nicht, dass das Träumen an sich vielleicht auch unterschiedlich ist, je nachdem, wo ich mich gerade befinde, sondern auch die Traumdeutung an sich, die Symboliken, die wir sozusagen mit diesen Träumen sozusagen weiter an uns geben oder mit denen wir uns auch irgendwie auseinandersetzen müssen. Hast du dich denn schon mal mit Traumdeutung auseinandergesetzt? Hast du schon mal Träume gedeutet?
Ja, also ich muss zugeben, tatsächlich irgendwie... Ich habe eine Weile mehr geträumt und dann hatte ich auch so Standard auf meinem Handy eine Website offen, auf der man so Begriffe eingeben konnte und die haben dann erzählt, warum man dann sowas träumt. Aber ich finde es halt auch einfach sehr schwierig, weil man im Zweifelsfall, wenn man dann gibt man was ein und dann weiß ich nicht, dann gebe ich halt Verfolgungsjacht ein oder so. Es war ein Albtraum und man muss es ja auch irgendwie in allgemeine Begriffe fassen. Und dann denke ich halt auch wieder, ja. Aber es ist halt auch einfach nur ein komplett allgemeiner Begriff jetzt. So wie ich gesagt habe, man muss es tun, aber andererseits fühlt es dann halt auch überhaupt nicht befriedigend, einfach nur danach geguckt zu haben. Und dann, wenn ich das google und dann kommt da was raus, was ich gut finde, dann sage ich mir halt aus, ja, okay, Verfolgungsjagd, super, es war vielleicht zu allgemein, aber es passt jetzt perfekt. Und wenn es mir nicht gefällt, dann bleibe ich halt dabei und sage, ja, wir haben doch keine Ahnung, mein Traum war ja noch viel komplexer als allein das.
Es klingt so ein bisschen nach hedonistischem Kalkül, wie du das auswählst.
Richtig. Das ist halt tatsächlich irgendwie so.
Ja. Das hedonistische Kalkül macht ja genau das. Passt mir das? Trage ich die Zahlen ein? Passt mir das nicht? Trage ich die Zahlen ein? Und dann kommt die Entscheidung dabei raus. So klingt das ein bisschen.
Ja, muss aber auch sagen, im Endeffekt, ja, ich sage jetzt halt irgendwie, man gibt nur so einen Begriff ein und irgendwie sagt er überhaupt nichts aus. Aber vielleicht tut er das doch im Zweifelsfall, weil man halt ja auch herausgefunden hat, dass man wirklich Träume sozusagen verlaufen immer unter 7 verschiedenen Mustern. Jeder Traum, den man hat, ist einer, ja, kann man zusammenfassen unter einem von diesen 7 folgenden Dingen, die ich gleich noch erklären werde. Und vielleicht kann man sie dann doch auch so kurz zusammenfassen, weil vielleicht einfach nur diese 7 Muster etwas aussagen. Und wenn ich halt jetzt von der Verfolgungsjacht träume, dann ist es eben einfach nur passend für dieses eine Ding und dann stimmt es vielleicht auch alles sozusagen.
Aber es ist witzig, also, weil ich möchte dir nachher noch ein bisschen was mehr über die Traumdeutung erzählen. Und ich habe da tatsächlich als eins meiner Beispiele die Verfolgung mit drin. Ja. Und da kann ich dir gerne mal so erzählen, was das vielleicht zu bedeuten hat für dich.
Okay. Aber ja, wie gesagt, ich kann vielleicht erst jetzt einmal sagen, was die 7 Dinge sind.
Und erzähl
vielleicht
mal.
Verschiedene Art und Weise, wie du die deuten kannst. Und zwar hat man herausgefunden, dass es wirklich auch in den Träumen wirklich Parallelen gibt mit der Literatur. Und das hat man wirklich auch dadurch herausgefunden, dass man sich halt die Literaturwissenschaften angeguckt hat und da halt herausgefunden hat, dass es für alle Geschichten ja 7 verschiedene Art und Weisen gibt, wie sie aufgebaut sind sozusagen. So die bekanntesten, die wir sicherlich alle kennen, sind dann ja zum Beispiel die Komödie oder die Tragödie. Und darüber hinaus gibt es halt auch noch Geschichten darüber, das Monster zu besiegen. Es gibt die sogenannten Cinderella-Geschichten, wo es halt mehr darum geht, dass man sich halt aus seiner schlechten Situation, seiner unfairen Situation rausgräbt, um sich besser zu fühlen. Es gibt die sogenannten Epiken, die halt mehr auf der Suche nach etwas sind, im großen Kontext. Es gibt eine Reise und eine Zurückreise. Ein perfektes Beispiel dafür ist halt wirklich die Zeitreise, wo halt die Zeit einfach unglaublich viel ausmacht. Und dann gibt es Geschichten über Wiedergeburt, in der man sich wiederfindet oder so. Und man hat halt tatsächlich herausgefunden durch Langzeitstudien, dass wir auch immer nur unter diesen 7 Mustern träumen. Dass unsere Träume wirklich einem deutlichen Handlungsstrang folgen. Auch wenn wir das vielleicht noch überhaupt nicht so fühlen, weil sich das alles so random anfühlt, ist es doch so, dass sie doch deutlich in so Kisten zu schieben sind und immer Charaktere haben und Gegebenheiten und Emotionen. Und das ist halt das, was ich sagen wollte mit der Traumdeutung, dass es vielleicht tatsächlich so ist, dass es dann auch, je nachdem in welchem Handlungsstrang von diesen Parallelen zur Literatur man gerade geträumt hat, man eine Deutung machen müsste. Aber was hast du da gefunden?
Also, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass man in so Handlungssträngen irgendwie träumt, ne? Weil, wie du schon sagst, es kommt einem überhaupt nicht so vor, weil das ja etwas ist, was man in der Regel nicht wirklich steuern kann. Also, ich denke jetzt nicht, oh, jetzt stelle ich die Figuren meines Traumes vor und jetzt kommt die Handlung, ich führe wirklich ein, was passiert hier gerade? Sondern es ist eher irgendwie so ein großes Durcheinander von Aneinanderreihen von Bildern, die wie einem Film eigentlich vor einem abspielen, aber auch nicht so wirklich Hollywood-Charakter haben. Es ist krass. Also wirklich sehr, sehr, sehr interessant.
Ja.
Also, ich würde gerne nochmal mit dir ein bisschen in die philosophische Richtung gehen und dich ein bisschen in die Traumdeutung mitnehmen. Weil dann können wir vielleicht auch zusammen einfach mal gucken, haben wir das schon mal geträumt? Können wir uns da wiedererkennen? Und was sagt das über uns aus? Also, man nennt Träume auch den Katalog der unbewussten Wünsche.
Okay.
Kannst du damit was anfangen? Kannst du dir das vorstellen, dass das so ist?
Manchmal, würde ich sagen. Also, was ich mir darunter vorstelle, ist halt einfach, dass man irgendwie was träumt, was einem so im Bewusstsein ist, dass man es erreichen möchte. Was halt, glaube ich, aber im Endeffekt auch wieder daran liegt, dass diese Dinge ja einfach unglaublich präsent sind bei uns. Und wir sowas dann natürlich mit in den Traum übernehmen oder dann auch weiter bearbeiten oder verarbeiten.
Genau, und kannst du dir vielleicht vorstellen, wer der Begründer dieser These ist?
Sigmund Freud sein.
Ja, tatsächlich, Fun Fact, einer meiner Lieblingsphilosophen, ob man ihn wirklich als Philosoph sehen kann, ist ein bisschen die andere Frage. Viele kennen ihn nur in Verbindung mit dem Libido, weil er später in seiner Forschung alles mit dem Libido begründet hat. Aber er war Psychoanalytiker, selbsternannter Psychoanalytiker der Metapsychologie. Und er ist der festen Meinung, dass der Traum der Hüter unseres Schlafes ist. Und es ist immer ein Ausdruck unseres unterbewussten Wunsches. Und dadurch, also er hat dabei keinen Bezug zu irgendeiner Art von Neurowissenschaft oder Anatomie des Gehirns, sondern er hat ein völlig aus psychologischer Sicht konstruierten Apparat, den Psychologe, also den Psychoapparat oder den psychischen Apparat. Und darauf stützt er sozusagen diese ganze Traumverarbeitung, ne? Und er sagt auch, dass Traumsymbole sozusagen nicht berücksichtigen, also dass du darfst nicht die individuelle Erfahrung des Einzelnen berücksichtigen dabei. Ergibt das für dich Sinn? Würdest du sagen, ohne individuelle Erfahrung die Traumsymbole zu deuten?
Ja, vielleicht schon.
Okay, und warum? Wie begründest du das?
Ich glaube einfach dadurch, was ich auch gerade schon gesagt habe, dass das ja wirklich etwas ist, was einfach unglaublich präsent ist. Und ich glaube nicht, dass es zweifellos steht und dass man das überhaupt nicht in Frage ziehen könnte. Aber dass es ein Ansatz ist, der mir gefällt.
Ja, da merkt man, ne? Die eine denkt ein bisschen wissenschaftlicher, die andere ein bisschen philosophischer. Aber das ist ja auch das Gute. Dadurch haben wir ja zwei Perspektiven, die aber nicht komplett auseinandergehen. Ich glaube, wie gesagt, dass wir schon sehr Hand in Hand eigentlich gehen in der Regel.
Ja.
Er hat auf jeden Fall aufgrund dieser ganzen Annahmen dann Therapiemaßnahmen entwickelt. Und hat versucht, Menschen sozusagen bei schweren Traumata, diesen Begriff gab es damals noch nicht, wir wissen heute, dass es Traumata sind, versucht zu helfen und diese zu lösen. Ist ihm das gelungen? Das ist jetzt eine Frage, die muss jeder für sich selber beantworten. Was er auf jeden Fall damit unter anderem mit entwickelt hat, ist einfach die Traumdeutung. Und er hat das schon sehr geprägt, muss man einfach sagen. Also gerade in Richtung Traumdeutung, Psychoapparat, ist er einer derjenigen, die da auf jeden Fall genannt werden müssen. Und ich möchte einmal kurz dir erklären, dass es einen Unterschied von Traumdeutung von früher zu heute gibt. Früher war es nämlich so, dass die Traumdeutungen eher als prophetische Botschaften gesehen worden sind, die von göttlichen Wesen geschickt worden sind. Und ganz viele Menschen, die in Form von Orakeln, Schamanen oder Priester damals gelebt haben, haben sich dann damit auseinandergesetzt, was diese göttlichen Botschaften bedeuten könnten. Und ich habe dir einige Beispiele mitgebracht für diese Art von Traumdeutung. Und zwar ist es ist wirklich sehr, sehr interessant. Man glaubte halt, dass wenn man früher in den Krieg gezogen ist, man in den Träumen den Ausgang dieser Schlachten hat sehen können. So gibt es eine Geschichte in der Bibel, in dem ein Kriegsherr sozusagen geträumt hat von einem Engel mit Kreuz und einer weißen Fahne. Dieser Kriegsherr ist dann in den Krieg gezogen, eben mit einem Kreuz und einer weißen Fahne und hat den Krieg gewonnen. Die Frage ist jetzt, ist es wirklich der Grund dieses Traumes, dieser Engel, der ihm erschienen ist, oder weil er fest davon überzeugt war? Was glaubst du? Kann man, wenn man fest von Dingen überzeugt ist, die man im Traum erlebt hat, das auf die eigene Realität sozusagen projizieren?
Ich glaube schon. Also ich glaube jedenfalls, dass es hilft. Wenn man ja auch immer wieder viel über die Macht der Gedanken redet und dass es einfach hilft, etwas zu erreichen, wenn man fest daran glaubt. Und ich muss daher sagen, ich glaube nicht, dass es wirklich etwas ist, was die Zukunft vorhersagen kann, worauf man sich verlassen kann, so wahrsagereimäßig. Und ich glaube auch, dass da sehr viel Zufall mitgespielt hat, dass er dann wirklich gewonnen hat. Ich glaube aber schon, dass es wirklich einen Einfluss nehmen kann in den eigenen Glauben und dass dieser Glaube dann wirklich auch sehr viel bringen kann, um was zu erreichen, was man unbedingt erreichen möchte, ja.
Oder in die Handlungen. Es gibt nämlich auch ein Beispiel der Neuzeit. Abraham Lincoln, ehemaliger US-Präsident, hat in einer Nacht davon geträumt, dass er einem Attentat zum Opfer fallen würde. Drei Tage später tatsächlich ist er in einem Theater von fanatischen Südstaatlern ermordet worden. Und da dachte ich halt auch erst so, hat ihm der Traum jetzt wirklich gesagt, was passieren wird? War das eine Art Offenbarung, Prophezeiung, was auch immer? Aber ich glaube, und da würde ich dann voll an dich anknüpfen, dass man schon Dinge mit in die Realität nimmt, aber das vielleicht auch an seine eigenen Handlungsweisen einfach anknüpft. Und ich meine, sagen wir mal so, der US-Präsident Abraham Lincoln stand sowieso nicht so gut da am Ende. Und vielleicht war das die unterbewusste Angst, einfach zu sterben, die er dann aber wiederum mit in den Traum genommen hat, in dem Traum daraus etwas gemacht hat und das sozusagen wieder mit in die Realität genommen hat. Das ist verrückt, findest du nicht? Also ich weiß nicht, wenn ich davon träumen würde, zu sterben oder so und drei Tage später würde ich dann wirklich sterben, dann würde ich mir, glaube ich, im Grabe denken, was hast du bloß gemacht? War das jetzt deine Schuld?
Nee. Aber ich finde gerade das, ehrlich gesagt, ist für mich auch schon wieder dein Argument, dass man es wirklich erforschen sollte. Ja. Weil ich es so spannend finde, dass ich da wirklich dann hinterkommen möchte, wie das jetzt sein kann, ob es doch mehr bedeutet oder ob es wirklich einfach nur daran liegt, was man erfährt und wie man das verarbeitet und so.
Ja, ich komme mal zur Traumdeutung an sich jetzt. Und Traumdeutung, wie du jetzt gerade gemerkt hast, wird schon immer betrieben, solange der Menschheit träumt. Und das ist basically schon immer so gewesen, ob er es nun zugeben möchte oder nicht. Und genauso, und deswegen habe ich dich auch gefragt, ob du mal gedeutet hast, hat jeder Mensch bestimmt schon mal wenigstens darüber nachgedacht, seine eigenen Träume auch zu deuten. Und dabei kannst du halt sagen, dass Träume als eine Art Spiel des Gehirns auch gesehen werden können. Also das Gehirn spielt sozusagen mit dir und deinen Erlebnissen. Und die Traumdeutung kommt eigentlich immer dann ins Spiel, wenn Träume wiederkehrend sind oder besonders prägnant sind. Also du dich wirklich oft daran erinnerst, diese Träume geträumt zu haben und dich das auch mehr oder weniger gar nicht mehr loslässt. Und das Ganze soll ein Wegweiser sozusagen darstellen, deswegen auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich werde euch gleich Beispiele geben und diese Symboliken können für euch persönlich aber etwas ganz anderes bedeuten. Ich habe ja vorhin das Beispiel auch mit der Krähe gebracht. Die Krähe kann für dich zum Beispiel auch etwas ganz anderes bedeuten als für mich beispielsweise. Das hat auch damit zu tun, erstens, welcher Kulturkreis sind wir, mit wem umgeben wir uns und welche Assoziation haben wir mit dem jeweiligen Symbol? Für dich sind Krähen vielleicht etwas ganz Positives, für mich etwas ganz Negatives. Und so spielt sich und spinnt sich das dann auch in unsere Träume mit ein. Genau, Traumbilder sind nämlich ganz, ganz sensibel. Und wer Träume deuten möchte, sollte das auch ganz, ganz behutsam machen. Denn, und das muss man sagen, ihr spielt auch in einer gewissen Art und Weise mit eurer Psyche. Das ist gerade für Leute vielleicht schwierig, hier vielleicht eine kleine Triggerwarnung, die sehr, sehr viel sich mit Psyche und den eigenen Emotionen auseinandersetzen und das halt überdenken sozusagen. Seid da vorsichtig, macht es nur so viel, wie es euch gut tut und macht euch vielleicht auch nicht zu viel aus eigenen Träumen, weil ich glaube, man kann es auch überdeuten. Genau, diese Traumbilder, von denen ich spreche, das nennt man auch Symbolsprache. Das heißt, du hast deine eigene Symbolsprache, ich habe meine eigene Symbolsprache und auch alle draußen, die gerade zuhören, haben ihre eigene Symbolsprache. Und diese entsteht durch individuelle Erfahrungen und durch Wahrnehmungen und Gefühle. Und dadurch wird das Ganze auch geprägt. Ich habe 4 Beispiele mitgebracht, die relativ prominent sind, wenn es um Thema Traumdeutung geht. Und ich würde gerne deine Verfolgung einfach mal als erstes nehmen.
Ja.
Was oder wie hast du Verfolgung in deinem Traum erlebt? Magst du uns das erzählen?
Ja, ich meine, auf jeden Fall ist es ja immer mehr etwas Negatives, für mich jedenfalls. Da sind wir dann wieder vielleicht, wobei ich mir schwer vorstellen kann, dass Verfolgung was Positives sein kann. Ja.
Also, wenn du von Verfolgung träumst, dann wird meistens gesagt, gerade tagsüber, wenn du wach bist, dass du unter extrem Erfolgsdruck und Stress leidest. Und ich möchte deine Babys und deine Kleinkinder von vorhin noch einmal aufgreifen. Es wurde nämlich in Schlaflaboren tatsächlich auch das getestet. Und soweit diese Kinder sich ausdrücken konnten, wenn sie über eine Art Verfolgung geträumt haben, dann war das auch für diese Kinder Stress. Und da nochmal zu dem Punkt, nicht jeder kann Stress fühlen, auch im kleinsten Alter doch, jeder kann sich gestresst fühlen. Und Stress ist ja immer unterschiedlich. Aber Verfolgung bedeutet auch emotionale Verfolgung. Ne? Also, dass du vielleicht von Emotionen, die du die ganze Zeit schon mit dir rumträgst, verfolgt wirst, mehr oder weniger. Das kann sich immer unterschiedlich ausdrücken. Wenn du beispielsweise wirklich von einer Hetzjagd träumst, also jemand, der dich wirklich aktiv verfolgt, dann muss das nicht immer der Mann sein oder die Frau sein, die da gerade wirklich auftaucht, sondern vielleicht einfach der Stress, der dir zusetzt. Für alle Juristen und Juristinnen unter uns, die haben das Gefühl vielleicht schon mal gehabt. Genau. Dann, ich weiß nicht, kennst du das? Du schläfst und hast das Gefühl, du fällst? Hattest du das schon mal?
Ja, natürlich.
Das ist ja einmal wissenschaftlich gesehen der Moment, in dem dein Herz kurz aufhört zu schlagen. Das ist ja wissenschaftlich bewiesen. Du hast eine Art kurzzeitigen Herzstillstand. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich kurz überlegt, einen Kardiologen anzurufen und zu fragen, ob ich gesund bin. Aber was bedeutet Fallen im Träumen? Hast du eine Idee, was Fallen in Bezug auf Träumen bedeuten könnte?
Nee, tatsächlich nicht.
Ich hätte das, was ich herausgefunden habe, nämlich auch nicht gedacht. Und zwar träumen häufig Personen mit Kontrollsucht oder Kontrollverlust davon, im Alltag zu fallen. Das hat damit zu tun, dass der Fall ins Bodenlose oder ins Ungewisse, was es ja meistens ist, beängstigend ist für diese Menschen. Und oft wachen diese dann auch auf. Und witzig dabei ist tatsächlich, dass dieses Gefühl von Fallen, was wir im Traum haben, nie willentlich nachempfunden werden kann. Das heißt, dieses Gefühl wirst du nie im richtigen Wachzustand erleben können. Verrückt, oder?
Ja, tatsächlich überraschend.
Ich hätte das tatsächlich auch nicht gedacht, aber wenn man so drüber nachdenkt, das Fallen ist ja an sich auch etwas, was du nicht kontrollieren kannst, dann ergibt es total Sinn. Aber ich wäre jetzt nicht direkt darauf gekommen, oh, das sind Personen mit Kontrollverlust oder Kontrollsucht. Also, verrückt, oder? Ich finde es ganz spannend. Eine Sache, die mir letztens passiert ist, ich habe letztens über ausfallende Zähne geträumt. Und es war witzig, weil ich bin dann aufgewacht und im Halbschlaf habe ich es genauso wie du gemacht. Ich habe mein Handy gegriffen und habe gegoogelt. Ich dachte, das kann doch jetzt nicht mein Ernst sein. Ich dachte, vielleicht habe ich Zahnschmerzen und habe deswegen davon geträumt. Ausfallende Zähne. Da sollte man die Traumatmosphäre sozusagen auch mit beachten. Also wie fühlst du dich, während du träumst? Wackeln die Zähne oder fallen sie aus? Dann ist das ein Zeichen für Verlustängste. Vielleicht kann ich das bestätigen. Und wenn deine Zähne gewaltsam gezogen werden, dann ist das ein Gefühl von enttäuschten Erwartungen. Und daran ist interessant, wenn du Zähne... Knirschst du mit den Zähnen? Private Frage, aber knirschst du mit den Zähnen?
Nee.
Menschen, die mit Zähnen knirschen, die entladen Druck. Auch das ist ein Zeichen von Stressreduktion. Das ist einfach verrückt. Also, Und vor allem, ich habe das selber erlebt, ne? Das macht einem Angst. Also ich dachte wirklich so, Verlust, was passiert als nächstes? Ne? Und das Letzte, was ich habe, was auch sehr prominent ist, wenn man über die Themen Traumdeutung spricht, ist das Wasser. Womit verbindest du Wasser?
Mit zu Hause, mit Ruhe, mit wirklich, ja, ich mit sehr viel positiven Dingen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr negativ sein kann, dass man das Gefühl hat zu fallen und man geht unter oder so.
Du bist auf der richtigen Spur. Es ist so, sprudelndes Wasser, beispielsweise aus Quellen, bedeuten Lebendigkeit, Reinheit und Spiritualität. Also das, was du fühlst, diese Freiheit, die du mit dem Wasser verbindest. Kristallklares Wasser, wie an einigen schönen Stränden auf unserer Welt, bedeutet ein klarer und freier Einblick in deine tiefste Seele, also wirklich in dein Inneres. Ob man da jetzt zustimmt, finde ich, also ich finde das ein bisschen schwierig. Ich würde es nicht damit verbinden unbedingt. Und abgestandenes oder schmutziges Wasser, und das ist der negative Aspekt, den du gerade angesprochen hast, bedeutet tatsächlich eine verdeckte Gefühlslage. Das heißt, du bist dir nicht wirklich darüber einig, wie du dich fühlst und wie du mit deinen Emotionen umgehen möchtest. Ja, so funktioniert Traumdeutung ungefähr. Ja, würdest du deine Träume regelmäßig deuten?
Ich glaube nicht, weil ich das immer noch zu sehr anzweifeln würde oder mich auch fragen würde, ja, aber was sagt mir das denn jetzt? Weil ich gerade das Gefühl habe, wenn ich so höre, ja, okay, dann hat man Verlustängste oder man hat keinen Zugang zu sich selber oder so, dann denke ich, ja, das weiß ich auch selber, aber was mache ich denn jetzt da dran, so ungefähr? Also das dann, so schön es ist, das hilft einem ja noch nicht weiter, um dann wirklich davon loszukommen oder so.
Aber ich glaube, gerade deswegen könnte, und da kommen wir wieder auf das Präventive oder auch auf Therapiemaßnahmen, dass der sinnvoll sein, tatsächlich die Traumdeutung mit in Therapien einzubauen. Gerade bei, ich bin keine Psychologin, aber bei posttraumatischen Belastungsstörungen, sehr tief liegenden Traumata, ich glaube, da kann es wirklich hilfreich sein, wenn der Psychologe oder die Psychologin bzw. die Psychotherapeutin, der Psychotherapeut, auch diese Dinge vielleicht aufnimmt und damit dann mit der Patientin, dem Patient arbeitet.
Auf jeden Fall.
Ne, weil das halt ja zeigt, okay, der Körper muss irgendwie arbeiten. Das ist diese neurowissenschaftliche Seite. Das Gehirn arbeitet, da muss was passieren. Und auf der anderen Seite diese philosophische Ansicht, hey, wie benutzen wir denn jetzt diese Symbole, die du hast? Was bedeuten diese Symbole für dich? Und wie kannst du das vielleicht nutzen, um im Alltag mit bestimmten Situationen, vielleicht auch triggernden Situationen, besser umzugehen?
Ja, ich glaube, da muss ich komplett zustimmen tatsächlich, dass ich das Gefühl habe, dass viel, was wirklich in Träumen passiert oder nicht passiert oder was es bedeutet, ja wirklich etwas ist, wo die Psychologie auch einen großen Standpunkt haben sollte. Was da aber, glaube ich, wirklich hilft, ist eben so ein Mittelmaß aus Information und Gefühl sozusagen.
Ja, voll. Da stimme ich dir voll zu.
Weil das ja gerade hilft jetzt, wir können das Beispiel nochmal nehmen, so mit posttraumatischen Störungen oder sowas wie Depressionen zum Beispiel, die ja sehr viel vom Psychologen behandelt werden. Die haben ja aber einfach auch unglaublich viel mit Schlaf und Träumen zu tun tatsächlich.
Total.
Und gerade das zusammenhängt. Und da muss man dann, glaube ich, wirklich dieses Mittelmaß finden, wie man das dann behandelt, wie man darüber spricht.
Ja.
Wenn man eben gerade herausgefunden hat, dass, um jetzt bei dem Beispiel Depression zu bleiben, depressive Menschen haben einfach eine verlängerte REM-Phase im Schlaf.
Das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Interessant.
Und das, genau. Und das ist aber gerade das Problem. Und man hat eben herausgefunden, dass man dadurch in Antidepressiva eben Stoffe einzubauen, die die REM-Phase verkürzen, konnte Symptome lindern. Aber man konnte sie natürlich noch nicht komplett auscanceln oder so. Und ich glaube eben, gerade bei solchen Sachen muss man halt gerade auch in der Psychologie super gut Hand in Hand arbeiten, um eben durch Traumdeutung und Gesprächstherapien sowas aufzuarbeiten und an den Grund der Probleme zu kommen, aber gleichzeitig auch wissen, dass man aber auch gerade durch Informationen von Schlaf und Traum daran arbeiten kann.
Ja, total. Aber genau das ist das, was ich meine mit, ich glaube, wir gehen, obwohl wir einen stärkeren Fokus auf zwei verschiedene Ansichten haben oder zwei verschiedene Ansätze, Dinge anzuschauen, trotzdem sehr Hand in Hand, weil letztendlich funktioniert das ganze, diese ganze Therapiesache, also die Dinge wirklich mit in Therapien zu nehmen, nicht ohne die Wissenschaft. Aber es funktioniert auch nicht, wenn wir uns nicht ein bisschen an Sigmund Freud orientieren oder an anderen großen Philosophen, die sich damit auseinandergesetzt haben, was bestimmte Symboliken bedeuten können oder warum Traumdeutung vielleicht auch einfach so wichtig ist. Und ich glaube, das fasst auch das ganz gut zusammen. Unsere These ist, glaube ich, wir müssen beides haben, damit es funktionieren kann. Wir müssen uns dieses magische, etwas spirituellere beibehalten, gleichzeitig aber auch das Ganze zu einer Wissenschaft der Zukunft, ich finde, das hast du sehr treffend formuliert, bringen oder gestalten, damit wir aus diesen beiden Komponenten das bestmögliche Ergebnis für uns alle ziehen können und damit jeder davon profitieren kann. Und liebe Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, solltet ihr diesen Podcast aus Zufall hören, bitte, bitte macht beides zusammen. Ich glaube, dann können wir große Erfolge erzielen.
Auf jeden Fall. Hast du sehr gut gesagt, wie das unsere These wirklich auch zusammenfasst. Was ist es? Ist es jetzt Magie oder brauchen wir es wirklich, um präventiv vielleicht arbeiten zu können? Und es ist im Endeffekt beides.
Ja. Und ich glaube, das ist schön. Das ist einfach irgendwie schön, dass es nicht Ja und nicht Nein ist. Es ist beides.
Ja.
So wie die Welt halt.
In diesem Fall einfach gerne einen kleinen Aufruf starten an alle, die uns jetzt zugehört haben. Lasst uns eure Meinungen zukommen. Lasst uns hören, was ihr darüber denkt, wie man darüber noch arbeiten kann. Ob wir Ansätze komplett außer Acht gelassen haben, die ihr unglaublich wichtig findet. Würde uns einfach mega interessieren.
Genau, und ich habe noch ein kleines Gimmick für euch zum Ende dieser wunderbaren Podcast-Folge. Und zwar bekomme ich oft, wenn ich mit Leuten in meinem Umfeld über das Thema Träumen rede, so, ja, ich erinnere mich nie an meine Träume. Wie soll ich denn irgendwas aus diesen Träumen ziehen? Ich habe vielleicht die Lösung für euch. Und zwar möchte ich euch eine 3-Schritt-Anleitung geben in den letzten 8 Minuten, die wir noch haben, und euch erklären, wie ihr trainieren könnt, Träume zu erinnern. Und zwar Dream Sense Memory. Das ist der erste Teil, den ihr beachten solltet. Nachdem ihr aufgewacht seid, solltet ihr euch noch mal kurz hinlegen. Plant dafür ein bisschen Zeit an. Wir wollen nicht, dass ihr zu spät zu irgendwelchen Terminen kommt. Das meint nämlich Brigitte Holzinger. Sie ist Psychologin am Institut für Bewusstseins- und Traumforschung in Wien. Also es gibt schon ein Institut für uns. Und ihr solltet versuchen, euch an so viele Details wie möglich zu erinnern. Also was habt ihr gesehen? Was habt ihr gehört? Habt ihr etwas gerochen? Habt ihr eure Geschmackssinne benutzt im Traum? Und das sind halt Fragestellungen, die euch dabei helfen können, erstmal überhaupt dieses detailreiche Denken zu bekommen. Der 2. Schritt ist ein Traumtagebuch. Tagebuch schreiben ist sowieso sehr gut für die Seele, aber ein Traumtagebuch kann euch helfen, flüchtige Erinnerungen an bestimmte Träume festzuhalten, um diese vielleicht noch einmal in den Traum wieder mit einzubringen. Und das 3. ist, und deswegen habe ich das gerade auch schon formuliert, Training. Das Ganze ist nämlich eine Art von Training, beziehungsweise es ist ein langer Prozess. Und je mehr ihr festhaltet, desto besser könnt ihr euch später an eure Träume erinnern. Und das solltet ihr aber ohne Druck und Zwang machen. Und Gelassenheit ist hier vielleicht das elementare Stichwort. Denn wenn ihr das so macht, dann könnt ihr Träume vielleicht auch langfristig rekonstruieren und euch an Dinge erinnern, die ihr vielleicht auch vor ein paar Jahren geträumt habt. Also, ihr könnt mir oder uns gerne mal schreiben, ob ihr das probiert und wenn ja, ob ihr Erfolge erzielt. Das würde mich tatsächlich, oder ich glaube auch uns beide, sehr interessieren. Ja. Genau. Ich würde sagen,
Also wir hoffen, dass wir euch damit angeregt haben und dass vielleicht etwas ist, womit ihr jetzt aus dem Podcast rausgeht und denkt, das werde ich versuchen.
Ja, und generell, und eure Meinung zu Träumen, Traumdeutung, seid ihr Team Wissenschaft, seid ihr Team Philosophie oder seid ihr wie wir zwei schneidige Gleise und sagt, beide Ansätze sind mega wichtig. Lasst uns gerne Feedback da, Anregungen, Meinungen. Wir verlinken euch unsere Quellen in den Shownotes. Da könnt ihr euch selber nochmal ein bisschen einlesen. Und dann würde ich sagen, habt einen ganz schönen Tag.
Und liebe Grüße von eurem Dreamcatcher.